Brauche ich. Keine Panik. Es wird keiner geschlagen. Von meiner Seite aus auch noch einen wunderschönen guten Abend. Das ist der letzte Abend hier, wenigstens für mich. Und fand es eine starke Zeit. Wirklich bombig. Mag das, hier in der Gegend zu sein. Ich fand es auch ganz toll, so euer Vorstellung so vom Cannemals Verein. Das ist das einzige Mal im Jahr, dass man zu jemandem sagen darf, du Narr. Ansonsten wird es schwierig. Gell? Also das fand ich echt ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen erinnert es mich dran, bei uns zu Hause gibt es das auch so im Frankenwald. Und unsere Patentochter, die ist Funkenmariechen. Und das ist echt eine heiße Sache. Und es erinnert mich immer dran, heißt es so die fünfte Jahreszeit. Und in der fünften Jahreszeit, da verkleidet man sich dann und da ist man dann draußen auf der Straße unterwegs. Und als ich so die Bilder gezeigt habe, fand ich auch ganz toll so, dass man dann so eigentlich den Mut hat, gell, und so da rausgeht und so eine Mütze aufsetzt. Das wird man jetzt auch nicht immer so machen, ne? Und aber einfach anders ist, finde ich stark, immer wieder bemerkenswert, gell, und deswegen will ich auch gern anders sein. Und ich habe mich daran erinnert, wenn ich immer daran denke, an so ein Wort vom Apostel Paulus, der mal zu den Leuten sagte damals in Kleinasien, zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an. Zieht das neue Leben in Jesus Christus an. Und nicht bloß zur fünften Jahreszeit, sondern das ganze Leben. Lasst es wirken in eurem Leben. Lasst dieses Wesen von Jesus Christus wirken jeden Tag, 365 Tage des Jahres, jede Sekunde in eurem Leben. Lasst es wirken, dieses neue Leben. Weil tatsächlich das manchmal so ist, gell, wie es auch ein Philosoph sagte, die Christen, die sind manchmal gut in Festen auszurichten, die finden nur selten jemanden, der hingeht. Und es ist ja auch erstaunlich so, habe ich auch gedacht, so in meinem Leben, als ich zum lebendigen Glauben an Jesus fand, dann habe ich mir erstmal ausgedacht, was darf ich jetzt alles nicht mehr tun? Und ich glaube auch, so ist das auch über viele Jahrzehnte auch herübergekommen, so, was darf ich alles nicht mehr tun? Und ich glaube, das ist verkehrt, weil mit Jesus fängt ihr erstes Leben an. Mit Jesus habe ich hier erstmal Frieden. Da muss ich ja gar nicht fragen, was darf ich denn alles nicht mehr tun? Sondern jetzt beginnt erstmal das Leben. Jetzt darf ich sagen, eigentlich, das hat die Silvia ganz, ganz toll so zum Ausdruck gebracht. Haben wir heute Morgen am Bodenseehof so drüber gesprochen. Was bedeutet es eigentlich in Jesus Leben? Habe ich auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich muss es auch nicht wissen. Für mich ist es, und wenn ich jede 30 Sekunden sag, Herr Jesus, danke für das Leben, das du mir schenkst. Herr Jesus, erbarme dich über mich. Das ist für mich Leben in Jesus. Und das Gute zu wissen, dass ich nicht irgendwo da rausrede und halt, naja, ob ich jetzt eine Gebetsmühle drehe oder irgendwas anderes mache, sondern dass dieser Gott, dem ich spreche, der hört mich. Und der liebt mich und der erhört mich. Das ist eine gewaltige Sache. Dieses Leben in Christus ist erstaunlich, dass die Bibel nie davon spricht, was ihr alles dann nicht mehr tun dürft. Die Bibel beschreibt, wie dieses Leben aussieht in der Gegenwart dieses einen wahren Gottes. Und von dem schreibt der Apostel Paulus sehr viel, weil er war ein Mann gewesen, er war so die Partei, der das darfst du nicht tun, Vertreter. Und dann, als er so zum Glauben an Jesus Christus fand, sehr erstaunlich, vielleicht hat er sich daran erinnert, so die Gewänder, die er selbst angezogen hat, so als ein Pharisäer, als so ein Schriftgelehrter, vielleicht hat er sich dann damals daran erinnert, so und an die anderen Priestergewänder, die viele anderen anzogen, als er dann sagte, zieh das neue Gewand an, dieses neue Leben in Jesus Christus, ihr Lieben. Dann beginnt er das Leben erstmal zu genießen. Ist wirklich so. Und es wird kein bitteres Erwachen geben. Es wird auch kein Erwachen geben, dass ich sage, oh, ich wünsche, dass ich mich gar nicht an gestern erinnern muss. Und es wird auch nicht dieses Erwachen geben, dass ich sage, meine Herren, habe ich eine Birne drauf. Sondern dieses Leben in Jesus, das macht euch frei. Es lässt euch leben. Und davon lebt ja die ganze Welt letztendlich, von Menschen, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus fanden und in den letzten 2 Jahrtausende eben, wie wir es die Tage schon mal hörten, auch in dieser Kirche in Kochersteinsfeld oder Lambertshausen oder wo die auch immer steht, ne, die immer offen ist, fand ich so gewaltig. Diese Menschen damals, sie waren so bewegt vor 800 Jahren. Dieses andere Leben in Jesus Christus, das wollen wir den Leuten präsentieren. Das ist, was die Menschheit vermisst. Dieses Leben, das gewirkt wird von ihrem Schöpfer. Dieses ewige Leben, diese ewigen Werte, diese andere Qualität. Das, was man gar nicht erfassen kann, von dem oft, und das, ich finde es toll, gell, von dem oft so das alles ein Ausdruck ist, ob es jetzt Karnevalsverein ist oder viele andere Vereine, eigentlich alles so ein Ausdruck davon, wir wollen leben, wir wollen Gemeinschaft haben, wir möchten das Leben genießen, wir wollen Freude haben. Aber wie oft bleibt dann auch die Freude im Leben, die alltägliche Freude einfach auf der Strecke? Es war nur für eine Jahreszeit, es war mal für einen Tag, es war mal für ein Wochenende und da lebe ich wieder drauf zu, vielleicht bis aufs nächste Jahr, dass ich das wieder erleben kann. Und es ist alles für mich so ein Ausdruck, weil es bei mir selbst so war, bis zu meinem 24. Lebensjahr, ein Ausdruck davon, ich suche das, was mein Leben eigentlich wirklich erfüllt. Und es ist interessant. Und deswegen habe ich dieses Thema so gewählt, Begegnung mit einer revolutionären Kraft. Unser Leben benötigt Revolution und nicht Renovierung. Man kann sogar tatsächlich schreiben, Renovation, das ist in Englisch wie im Schweizerdeutsch, Pass. Das heißt, wenn Gottes Geist uns neues Leben schenkt, das bedeutet Christsein, dann wird ein altes System mit einem neuen System ersetzt. Das alte System, das wird nicht erneuert. Das war die Reformation. Da wurde versucht, ein altes System irgendwie zu erneuern. Das nicht ganz auszukippen, das Kind mit dem Bade, sondern irgendwie das Alte noch zu bewahren, aber es irgendwie vielleicht einen neuen Anstrich zu geben. Und so ein bisschen anders zu nennen. Vielleicht auch ein bisschen anders zu föhnen, andere Farben. Vielleicht nochmal andere Lieder. Aber das, was in Jesus Christus geschieht, es ist nicht vielleicht ein bisschen anders, da ein bisschen anders und dort ein bisschen anders. Das, was bei Jesus Christus geschieht, ist nicht, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet, dass Gott beginnt, da ein bisschen einen Strich an die Wand zu machen und da einen Riss zu kitten und da noch ein bisschen, nee, da wird total Neues geschaffen, von dem spricht die Bibel. Da kommt neues Leben. Da kommt eigentlich das System Gottes in das Leben von einem Menschen. Gottes Reich, wozu der Mensch wirklich geschaffen wurde, ist eine wichtige Frage, die Silvia sich stellte und es stellen sich viele Menschen in dieser Welt, inklusive meines selbst. Was ist der Sinn eigentlich meines Lebens? Was ist der Sinn des Lachens und des Weinens? Was ist der Sinn, geboren zu werden und der Sinn, gestorben oder zu sterben, nicht gestorben zu werden? Ne? Manche werden gestorben worden, sein irgendwie, aber müsst ihr jetzt nicht länger drüber nachdenken, ne? Das ist kein Deutsch. Also, aber was ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache? Wozu bin ich eigentlich wirklich da? Und das erfüllt uns einfach nur die Bibel von Anfang an. Der Mensch wurde geschaffen und da sprach ich gestern Abend auch drüber, um diese Herrlichkeit Gottes, das Wesen Gottes, von dem Schöpfer Gott, der so wunderbare Blumen schafft, dass niemand wirklich nachmachen kann. Dieser Gott, um das Wesen dieses Gottes in uns zu tragen und in diese Welt rauszutragen, dieses Wesen des Friedens ist, und das eigentlich auch Freude ist, nachdem wir uns ja sehnen, einmal Freude haben im Leben. Apostel Paulus sagt, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und ein Mensch wurde dazu geschaffen, um das in sich zu tragen, wenn man so will, das ist das Wesen Gottes, so komprimiert zusammengefasst. Friede, Freude und Gerechtigkeit. In dem ist Heiligkeit, Andersartigkeit. Das, was der Mensch gar nicht kennt und was er auch nicht machen kann. Dazu wurde der Mensch geschaffen, um das in sich zu tragen. Gott sagte, lasst uns Menschen machen, unserem Bilde gleich. Und er hat dieses sein Ebenbild in den Menschen hineingelegt und das Wesen ging verloren durch den Sündenfall. Und seitdem ist der Mensch auf der Suche nach diesem Frieden, nach dieser Freude und nach dieser Gerechtigkeit. Irgendwie. Seitdem ist er auf der Hatz. Nach irgendwas. Bisschen Freude im Leben. Bisschen Freude. Ist denn es nicht möglich, Frieden zu haben? An mir liegt es ja nicht, es liegt ja immer an die anderen. Aber wenn die anderen anders wären, dann wäre mein Leben ganz anders. Gerechtigkeit. Geht es denn nicht, dass wir Gerechtigkeit schaffen auf diesem Planeten? Eben wiederum, es liegt immer an den anderen. Mensch, wenn die anderen doch anders wären, dann wäre es alles so viel einfacher. Aber es liegt ja nie an mir. Das ist so ein wunderbares Bild, das ich mal hörte, so von einem Herzog, der auf so eine Sträflingsgalerie ging. Und auf dieser Sträflingsgalerie ging er von Sträfling zu Sträfling und fragte, warum sind Sie hier? Und der Sträflinge, die haben alle geantwortet, keine Ahnung. Ich weiß nur eins, ich habe es nicht verdient, hier zu sein. Es gibt welche, die sind schlimmer als ich. Die hätten es wirklich verdient. Herzog, aber ich nicht. Und dann kam er irgendwann zu einem Mann und den Mann hat er so angeguckt und sagt, und warum sind Sie hier? Und der Mann sagte, Herzog, ich habe es verdient. Ich habe dies und jenes gemacht im Leben und ich habe es wirklich verdient, auf dieser Sträflingsgalerie zu sein. Und der Herzog sagte, bindet diesen schlechten Menschen los und lasst ihn frei. Weil was will so ein schlechter Mensch unter jede Menge gute Menschen? Das ist das Bild für unser Leben, ihr Lieben. Das ist das Bild für unser Leben. Ist es nicht manchmal so? In all die anderen. Und das suchen wir. Und all diese Ausdrücke sind ein Ausdruck davon eben, dass wir nach dem jagen. Und mir gefällt dieses Denken eben, das Jesus Christus bringt, dass dieser Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, durch seinen Heiligen Geist, den er uns schenkt, wenn wir von Neuem geboren werden, das heißt, wenn wir Jesus Christus es einfach zulassen, dass er Herr wird in unserem Leben. Es zulassen, weil wir merken, er spricht uns an, er will mir die Augen öffnen, er will das, dass ich erleben darf, deine Sünde ist dir vergeben. Die Trennung zwischen Gott, zwischen deinem Schöpfergott und dir, Mensch, ist aufgehoben durch das Kreuz von Golgatha. Und auf diesen Blick sind all die Berichte, die wir im Neuen Testament haben von Jesus Christus. Letztendlich alles, was Jesus Christus getan hat, es war alles auf diesen Blick hin. Eigentlich schon von diesem Blick her, weil er wusste, er wird ans Kreuz gehen. Das war der Grund, warum er geboren wurde, um zu sterben am Kreuz von Golgatha. Für die Schuld der ganzen Welt. Für die Sünden vieler, wie es die Bibel sagt. Weil nicht alle das anerkennen werden, wie diese Menschen, die auf dieser Sträflingsgalerie saßen. Es werden nicht alle Menschen anerkennen, ich hab's verdient, eigentlich ans Kreuz genagelt zu sein. Nicht du, Jesus, weil du warst ja ohne Sünde, aber ich bin ein sündiger Mensch. Ich verspotte andere, ich verspotte Gott. Ich lasse diesen einen Gott gar nicht Gott sein in meinem Leben. Ab und zu lasse ich ihn mal so ein Wunschautomat sein in meinem Leben. Wenn es mal richtig schlecht läuft, haue ich mal ein Gebet oben rein und dann wird unten schon die Antwort rauskommen, so der Wunsch. Gott, mein Wunscherfüller. Und wenn es eben nicht so ist, dann zeige ich ihm die kalte Schulter. Siehst du, Gebet bringt überhaupt nichts. Ja, was will ich an so einen Gott glauben, der nicht tut, was ich will, der nicht nach meiner Pfeife tanzt? Nö, nö. Also ich will nicht an einen Gott glauben, nach dessen seiner Pfeife ich tanzen muss, überhaupt nicht. Das, also. Das ist das große Problem. Das heißt, Jesus Wenn der ins Leben kommt von einem Menschen, das bedeutet Christsein, ihr Lieben, dann kommt die Sehnsucht Gottes in unser Herz. Dann kommt das Wesen hinein, das Jesus so ausgedrückt hat: Meine Speise ist die, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und seine Werke zu vollbringen. Mit anderen Worten sagt der Jesus Christus: Es gibt nichts Größeres in meinem Leben, als zur Ehre meines Vaters zu leben. Es gibt nichts Größeres. Nichts Größeres. Das bedeutet Christsein. Es gibt nichts Größeres, sondern ein Mensch, das ein Herzen haben kann, dem folge ich nach. Es gibt nichts Größeres. Ich weiß, unser Sohn, der ist einfach ein klasse Kerle. Und er hatte in seinem Fußballclub auch so ein bisschen so einen Verein, wie wir es die Tage auch mal so vorgestellt bekommen hatten, hat er so gesagt: Mensch, ich würde gern mal Weihnachten, das heißt ja heute so Jahresendfeier oder wie man es alles so nennt, da würde ich gerne eine kleine Andacht halten. Und der Vereinsvorsitzende war voll dafür und jawohl, das müssen wir machen. Und irgendwann dachte er: Nee, vielleicht müssen wir es doch nicht machen. Dann hat er ihn angerufen und sagte: Du Dominik, du weißt schon, bei so einer Weihnachtsfeier und so, da sind auch ein paar Leute bei, die haben mal einen über den Durst getrunken und die lachen dich dann vielleicht aus und lass mir es doch lieber. Und der Dominik sagte: Nö, es macht mir nichts aus, wenn die mich auslachen. Wir brauchen es nicht lassen. Ich möchte es gerne machen. Ich will gerne was über das erzählen, was Leben bedeutet. Und dann haben sie sich geeinigt, von 20 Minuten runtergehandelt auf 10 Minuten. Und ihn hat niemand ausgelacht, niemand. Manche saßen natürlich betreten drin, vielleicht auch manchmal, wie manche Menschen vielleicht auch hier betreten drin saßen oder vielleicht auch heute Abend betreten da sitzen. Aber ihn hat niemand ausgelacht. Hinterher kam eine Frau auf ihn zu und sagte: Dominik, kannst du uns mal zu Hause besuchen? Unsere Ehe geht kaputt. Und heute Abend haben wir einen jungen Mann kennengelernt, der hat Werte im Herzen. Und dich wollen wir mal einladen. Wir wollen so gern von dir hören, was das bedeutet, wirklich zu leben. Das ist ein Zeugnis. Hat keiner gelacht. Warum sollte ich mich schämen, diese Botschaft? Das ist die Botschaft des Lebens, ihr Lieben. Das ist auch eine Botschaft, wenn wir plötzlich die Wünsche Gottes im Herzen haben, dass wir eben keine Ehe kaputt machen wollen. Das heißt noch lange nicht, dass ich die Kraft dazu habe, das nicht zu tun. Aber wenn ich das doch schon mal im Herzen habe, dass es gut ist, mein Ehepartner wirklich treu zu sein bis in den Tod, so wie ich es mal versprochen habe. Und sogar merke als Mensch, ich kann das überhaupt nicht. Das ist ein Versprechen, das abgegeben wird. Das ist ein unmögliches Versprechen. Und das merken wir heute mehr und mehr, dass es für viele unmöglich wird zu halten. Und nicht, weil sie sich das vorher schon vorgenommen hatten. Ich werde es brechen. Nee. Aber wie das Leben manchmal so ist. Und jetzt habe ich aber nicht die Kraft, das auszufüllen, was ich damals versprochen hatte. Und wenn ich jetzt sagen kann: Jesus, erbarm dich über mich. Erbarm dich über mich. Ich bin gerade dabei, den größten Fehler meines Lebens zu begehen. Menschen unglücklich zu machen und mich selbst unter Umständen unglücklich zu machen. Hinterher rührte ich mir natürlich das größte Glück ein. Das war das größte Glück, das mir passieren konnte. Aber ist es Glück, wenn man andere unglücklich gemacht hat? Wisst ihr, der lebendige Gott, der hat kein Problem mit unseren Schwächen, wir Menschen. Für diese Schwächen ging er ans Kreuz von Golgatha. Das ist das Wunderbare, dass er sagt: Ich habe kein Problem mit deinen Schwächen. Überhaupt nicht. Ich habe kein Problem mit schwachen Menschen. Ich habe nur ein Problem mit Menschen, die sagen: Diesen Gott am Kreuz von Golgatha, den brauche ich nicht. Mit denen habe ich ein Problem, bei denen kann ich nicht helfen. Denen kann ich einfach nicht helfen. Und das ist das Wesen, glaube ich, diese revolutionäre Kraft, die in das Leben von einem Menschen kommt, der das erkennen durfte, dass dieser Gott für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Plötzlich kommt der Geist Gottes in meinem Leben, die Bibel nennt es von Neuem geboren sein, und dann kommt das Wollen Gottes in mein Herz. Und mit dem Wollen, das ist so wunderbar, schreibt der Apostel Paulus, schenkt Gott auch das Vollbringen. Das ist so klasse. Das ist eine revolutionäre Kraft. Ich muss nicht in Trance verfallen, ich muss nicht meditieren, ich muss nicht Gras rauchen oder irgendwelche Tabletten schlucken, damit es irgendwie Wahrheit wird. Ich kann einfach sagen: Herr Jesus Christus, Ich habe keine Ahnung, wie das christliche Leben wirklich aussieht. Ich habe keine Ahnung. Die einen, die stehen auf, wenn man sagt, wir stehen jetzt auf zum Gebet, dann stehen wir auf, dann setzen sie sich wieder hin, sehen auch ziemlich gelangweilt aus in ihren Bänken, aber immerhin, es scheint es zu sein. Die anderen, die heben die Hände beim Beten, die anderen falten die Hände und senken das Haupt. Jetzt weiß ich auch nicht so ganz genau, was ist da jetzt richtig. Und. Um das geht's alles gar nicht. Es geht darum, dass Menschen da sind, denen man das merkt. Die haben eine Sehnsucht, diesen einen wahren Gott zu dienen. Und es ist so schwer, die Menschen können es gar nicht mal selbst erklären. Warum ist es bei dir so? Ich kann nur sagen, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur den Tag, an dem Jesus Christus in mein Leben kam und mir die Augen aufgingen, dass ich ein Sünder bin vor diesem einen wahren Gott. Ich bin verloren und ich brauche die Vergebung dieses Mannes am Kreuz von Golgatha. Und es hat mich niemand angepredigt dazu. Das war einfach plötzlich da. Und plötzlich hatte ich in meinem Herzen diesen Wunsch, das zu tun, was Gott gefällt. Deswegen ist mein Leben überhaupt nicht perfekt, muss man auch nicht immer so betonen. Das war vielleicht auch das Problem der Christenheit, dass wir das Leben so perfektionieren und dann plötzlich so nach vorne dastehen, so perfekte Menschen sind wir überhaupt nicht. Wir sind nur elende Sünder. Und ohne Jesus Christus, seine Gnade, werden wir gar nichts. Nichts. Wir hätten keinen Sinn des Lebens. Wir wüssten gar nicht eigentlich, warum wir wirklich da sind, weil das ist ja nicht alles. Irgendwann hat man ja mal alles erreicht. Man hat sein Haus gebaut, man hat sein Auto gekauft, man hat seine Kinder großgezogen, wenn es Gott schenkt, dass man Kinder hat. Man hat. Und was war das jetzt alles? Habe ich einen Verein gegründet? Das habe ich ja auch noch gemacht. Aber irgendwie, muss ich ehrlich sagen, irgendwie fehlt es da drin ein bisschen. Und es fehlt, weil da noch nicht wirklich diese Sinnerfüllung da ist. Und die kommt, wenn Jesus Christus das Herz erfüllt. Und es passiert bei einem Menschen, der das tut, was wir jetzt gerade gehört haben. Ruf mich an in der Not. Ruf mich an in deiner Not, du Mensch, du Menschenkind, der du gar nicht weißt, was es heißt, mit Jesus zu leben. Ruf mich an in deine Not. Ruf mich doch an in deine Not, der du überhaupt nicht weißt, was das bedeutet. Ruf mich doch an in deine Not, der du überhaupt nicht weißt, wohin mit deiner Schuld. Ruf mich doch an in deine Not, der du nicht weißt, wie du dieses bisschen Leben ausfüllen sollst. Ruf mich doch an in deine Not, der du nicht weißt, was es heißt, ein sinnvolles Leben zu leben. Ruf mich doch an. Und dann wirst du das erleben, was der Paulus sagte, denn die Liebe des Christus drängt uns plötzlich, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind und er für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist, wie es im 2. Korintherbrief steht. Das bedeutet revolutionäre Kraft. Der Paulus würde sagen, vorher habe ich für mich selbst gelebt. Ich habe für meine Religion gelebt. Ich habe für die Gedanken gelebt, wie ich das Leben sinnvoll gestalten kann. Aber jetzt bin ich durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich lebe nicht mehr mich selbst, ich lebe auch nicht für meine Religion. Sondern auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Am Kreuz von Golgatha hing eigentlich ich in Jesus Christus. Und nicht mehr lebe ich. Es geht nicht mehr um meine Ziele, um meine Pläne. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es geht hier nicht, sagte Paulus, letztendlich drum, versuch's hart, versuch dieses Leben und wenn es nicht klappt, naja, versuch's irgendwie anders. Es geht auch nicht darum, diesen Jesus Christus zu imitieren, viele Bücher zu kaufen. Wie könnte ich denn dieses Leben leben? Das christliche Leben, ihr Lieben, das, was in der Bibel steht, ist unmöglich zu leben. Ist unmöglich. Ist unmöglich. Es würde jeder heute Abend bestätigen, der sagen muss, wenn ich fragen würde, wie viele 10 Gebote hältst du wirklich ein? Und wenn ich nur eins gebrochen habe, steht der Tod über meinem Leben, ihr Lieben. Der Tod. Und nicht, naja, man kann ja nicht alle einhalten. Oh, wenn du von den anderen verlangst, dann musst du es bei dir auch verlangen. Mit dem Maß, in dem ihr andere richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Über mein Leben steht der Tod. Wenn nicht der über meinem Leben steht, der das Leben ist, Jesus Christus, der meinen Tod ans Kreuz von Golgatha getragen hat letztendlich. Wenn der nicht im Zentrum dieses Lebens steht, sagt der Autor Paulus, und deswegen will ich gar nicht mehr, ich will lernen, diesen Jesus nachzujagen, sagt er. Ich will das lernen, dieses Leben. Ich will, dass er das Kommando übernimmt. Das bedeutet Christ sein. Deswegen muss ich auch nicht so tun, als wäre das Leben perfekt. Nee, ich komme immer wieder mit meiner Zerbrochenheit, mit meiner Not vor diesen Jesus Christus. Das heißt, durch das neue Leben, durch diesen Jesus Christus in mein Leben kommen, kommen die Wertmaßstäbe des Königreich Gottes in mein Leben. Und deswegen schrieb der Apostel Paulus, diese Veränderung, die geschieht, sagt er, ich ermahne euch nun, Brüder, und er spricht zu Menschen, die diesen Jesus Christus kennengelernt haben. Leute, die nicht einem Namen nach Christen waren, sondern Menschen, die sagen konnten, ja, da ist was in mir geschehen, in meinem Herzen. Ich habe so eine Sehnsucht, den Willen Gottes plötzlich zu tun. Ich habe so eine Sehnsucht, dass sich Jesus Christus in meinem Leben, dass er sich verherrlicht, dass er was macht mit meinem Leben. Dass es sichtbar wird, eigentlich so wie wir es vorhin bei dem Karnevalsverein so wunderbar gesehen, dass es sichtbar wird. Und für viele ist es eben auch die vierte Jahreszeit, dann eben Weihnachten, ne? Da wird es auch einmal sichtbar. Einmal. Da verkleide ich mich auch, ziehe mein schönstes Gewand an und gehe dann halt mal dahin, wo jeder hin pilgert am Heiligabend. Aber das war's dann. Um das geht's nicht. Sondern es geht darum, dass dieses Leben wirklich verwandelt wird. Und von dem spricht der Paulus und sagt, dass er eure Leiber, dass er euer ganzes Leben ihm hingibt. Als ein heiliges, lebendiges, nicht tot, sondern lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, dass er was draus machen kann. Das ist euer vernünftiger Dienst, ihr Lieben. Dass er euch einfach ihm hingibt und sagt, Jesus, mach was aus diesem Leben. Mach was. Mach's, wie es dir gefällt, weil du bist ja der Gott, der dieses komplizierte Universum geschaffen hat. Du wirst dir wohl noch mit ein bisschen Leben auch fertig werden. Also da wirst du auch noch fertig werden. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und wir wissen, was gleichförmig heißt. Ja, alles in der gleichen Form. Alle müssen die gleiche Uniform antragen. Alle müssen das gleiche denken. Alle müssen. Heute ist unser großes Schlagwort Toleranz. Man ist mit jedem tolerant, nur nicht mehr mit denen, die sagen, das gibt auch Grenzen. Oh, das ist intolerant. Obwohl man froh sein müsste, von der Weltgeschichte her, müsste man froh sein, dass es Menschen gibt, die sagen, es gibt Grenzen in vielen Bereichen im Leben, weil sonst machen wir uns selbst kaputt. Das können Historiker beweisen. Alle Kulturen, die so gelebt haben, wie Europa jetzt gerade lebt, ihr Lieben, und die wild drauf zugelebt haben, ohne Grenzen und noch Gott rausstreichen aus der Verfassung, den braucht man auch nicht. Oder wenn ein Gott, vielleicht ein Gott eben meiner Fasson, so wie es halt schön ist. Die Kulturen sind alle vor die Hunde gegangen, es war wirklich so. Sind alle zugrunde gegangen, alle Hochkulturen, die wir so kannten in dieser Welt. Weil sie den außer Acht gelassen haben, der das Leben ist. Der das Fundament bildet fürs Leben. Der lebendige Gott selbst. Sie haben ihm gespottet. Sie haben sich selbst zu Gott gemacht. Sie haben selbst ihre Ethik und Moral bestimmt. Sie haben selbst bestimmt, wann genug ist. Und der Paulus sagt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist das Wunderbares. Nicht er sagt, verwandelt euch. Ja, das ist, wenn ich im Fußballclub bin, ich habe lang Fußball gespielt, dann muss ich mich auch verwandeln. Ne? Der wird von einem sanften Mann plötzlich ein Tier auf dem Fußballplatz. Ja, da wird dann schon den Kleinsten oftmals erklärt, du musst auch mal richtig reinhauen. Du brauchst bloß am Trikot zupfen, das braucht der Schiedsrichter gar nicht sehen. Und wenn er fragt, der Schiedsrichter, muss er nicht immer gleich die Wahrheit sagen. Sag, ich habe es nicht gemerkt. Oder sag irgendwas. Das ist nicht Lügen, weißt du, das ist nicht Lügen. Das ist bloß nur die Wahrheit sagen. Das ist erstaunlich. Ja. Sondern werdet verwandelt. So wie uns letztendlich diese Werte oft verwandeln wollen in dieser Welt. So werdet doch verwandelt vom Geist Gottes. Und das Wunderbare ist, ihr müsst euch gar nicht anstrengen. Wenn ihr das zulasst und einfach sagt, Jesus, erbarm dich, tu das in meinem Leben, verwandel mein Leben. Und mach's zu dem Leben, das dir gefällt. Und das ist Leben, das wirklich ein glückliches Leben ist, ihr Lieben. Das ist wirklich ein glückliches Leben. Und es ist so. Ich denke an einen jungen Mann gerade, der bei uns am Bodenseehof war als Konfirmand. Er hat eine Muskelkrankheit gehabt. Das war vor vielen Jahren, war das jetzt schon. Er starb mit 21. Mit 14 Jahren war er bei uns am Bodenseehof in seinem Rollstuhl. Konnte den Rollstuhl noch mit der Hand bedienen. War ein elektrischer Rollstuhl. Und er rollte so rein an den einen Abend, als ich gesagt habe, wer heute Abend ein Leben mit Jesus Christus beginnen möchte, der kommt heute Abend einfach zurück. Dann sprechen wir noch ein bisschen und beten miteinander. Und dieser junge Mann kam reingerollt vor mich und ich fragte, was willst du da? Und dann sagte Heinz, ich brauche diesen Jesus Christus, ich bin verloren. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Und ich werde nicht vor dem Thron Gottes bestehen. Und jetzt bitte ich dich, dass du mit mir betest. Und dann haben wir gebetet und dieser junge Mann wurde zu einem großen Zeugnis in seinem Dorf, in dem er lebte. Er ist mit seinem Rollstuhl von Haus zu Haus gefahren und hat Menschen eingeladen zu diesem Jesus Christus. Und als er gestorben ist, ist er nicht gestorben, sondern er ist heimgegangen zu seinem himmlischen Vater. Und die Menschen, die bei der Trauerfeier dabei waren, die sagten, viele davon, sowas haben wir noch nie erlebt. Mir sagte jemand, der so stark davon betroffen war, so eine Art von Hoffnung, wie bei dieser Trauerfeier habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Noch nie. Und dieses Leben dieses jungen Mannes wirkt heute noch weiter fort, weil er so verändert war in seinem Rollstuhl. Und er hat sich's nicht eingeredet. Das war plötzlich da, dieses Leben von Jesus Christus. Und er hat seine Sünderfüllung gefunden. Er wusste, ich bin dafür da, um anderen ein Zeugnis zu sein, ein Hinweis auf diesen Jesus Christus, ohne den niemand vor dem Thron Gottes bestehen wird. Niemand. Und dieser Jesus Christus hat die Macht, mein Leben zu verändern, mein Denken zu verändern, mein Handeln zu verändern, meine Werte zu verändern im Herzen, meine Ziele im Leben zu verändern. Von dem spricht der Paulus, wenn er sagt, lasst euch verwandeln, ihr Lieben. Tötet, was in euren Gliedern irrisch ist, böse Begierde und die Habgier. Sie ist Götzendienst, stand die Tage mal so in der Tageslosung. Schmiergeld habe ich dann darunter geschrieben. Ehebruch, Lüge, Hochmut, Unwahrhaftigkeit. Und dann lesen wir doch in den Nachrichten plötzlich, naja, da sind wieder 20 Millionen geflossen, da sind 20 Millionen geflossen. Zwei große Firmen gingen zusammen und konnten das Steuerrecht umgehen. Ganz smart und ganz clever. Und es ist nicht zum Wohl der Menschheit. Nee, das ist zum Wohl von meinem Portemonnaie. Weil ich nicht genug kriegen kann. Und es macht Menschen kaputt, dass Menschen nicht genug kriegen können. Was es auch immer sein muss, sein mag. Hier geht es darum, diese Revolution, dass die Werte Gottes mein Leben bestimmen. Und dass falsche Maßstäbe, ob es gesellschaftlicher Art ist, religiöser Art, versuch mal hart, dann wirst du ein guter Christ. Nee, du wirst es nur, wenn Jesus Christus in dein Leben gekommen ist durch seinen Heiligen Geist. Dann beginnt was, dann begann was ganz Neues und jetzt beginnt dieses Leben. Jetzt kann ich sagen, lebe du Jesus. Falsche Maßstäbe, ob es gesellschaftlicher, religiöser, philosophischer, moralischer oder intellektueller Art sind, gegenüber diesen Wesen von Jesus Christus, diese falschen Maßstäbe, ihr Lieben, die müssen zerbrochen werden. Ich habe hier zwei Stäbe dabei. Davon kommt ja dieses Wort falscher Maßstab. Es gab immer clevere Leute und die gibt es heute auch noch. Die zocken die anderen immer ab. Die merken es gar nicht, dass sie abgezockt werden. Die machen es noch mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich habe es nur gut gemeint. Vor mir saß jemand von einer Versicherung und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mir die Wahrheit? Und der Mann sagte mir, wir sind ehrlicher als die anderen. So eine tiefe Wahrheit. Wir sind ehrlicher als die anderen. War nicht schlecht, ne? Und das andere können wir uns dann alle weiter so denken. Wir haben kein Geschäft miteinander gemacht. Aber der falsche Maßstab. Wir haben alles so unseren eigenen Maßstab. Und ich habe hier zwei Stäbe. Eine ist tatsächlich ein Meter lang und eine ist nur 75 Zentimeter. Wenn ich das aber gar nicht sehe und es wegtue, dann und messe damit zum Beispiel Stoff oder was weiß ich, würde es immer abmessen, würden die Leute sagen, naja, es sieht ein bisschen kurz aus, aber gut, wenn du es sagst, ein Meter, kann schon sein. Ne? Man kann sich auch verschätzen. Und es bedeutet, wisst ihr, falsche Maßstäbe, ihr Lieben, die kann man nicht mit richtigen Maßstäben zusammenführen. Das ist unmöglich. Falsche Maßstäbe im Leben müssen zerbrochen werden. Und es geschieht. Der falsche Maßstab des Lebens zerbricht in meinem Leben, wenn ich dann den annehme, der sein Leib hat brechen lassen am Kreuz von Golgatha für mich. Die falschen Maßstäbe meiner eigenen Welt zerbrechen, wenn ich den regieren lasse, der am Kreuz von Golgatha sein Leib hat brechen lassen für die Schuld der ganzen Welt, Jesus Christus. Da zerbrechen alle falschen Maßstäbe. Und plötzlich kommt der Maßstab Gottes ins Leben von einem Menschen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, das Alte ist vergangen. So spricht er über Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus fanden. Siehe, Neues ist geworden. Wir sehen das nicht immer so, das Neue. Aber von Gottes Perspektive, er sieht das Neue schon. Das dort reingelegt ist ins Leben von einem Menschen, der seinen falschen Maßstab hat zerbrechen lassen. Durch den Mann, der seinen Leib hat brechen lassen am Kreuz von Golgatha, Jesus Christus. Und in dieses Leben dieser Menschen kommt der Maßstab Gottes. Der richtige Maßstab. Und dieser Gott, von dem die Bibel schreibt, der zieht die Menschen nicht über den Tisch. Nee. Der übervorteilt diese Menschen auch nicht. Der zieht ihnen auch nicht das Geld aus der Tasche. Der hänselt und gängelt diese Menschen auch nicht. Sondern er legt ihnen seinen Frieden, seine Freude und seine Gerechtigkeit ins Herz. Und er fordert nicht von diesen Menschen, versuch's hart, dich zu verändern, dass du mir gefällst. Sondern er lädt diese Menschen ein, lasst euch verändern, Leute. Lasst euch verändern, lasst es zu, dass euer Leben zu dem Leben wird, wozu es Gott geschaffen hat, dass sein Wesen durch euer Leben sichtbar wird in dieser Welt. An eurem Arbeitsplatz, in euren Familien, im Sportclub, im Karnevalsverein, in eurer Kirchengemeinde. Lasst zu, dass Jesus Christus regiert. An euren Schulen. Lasst zu, dass Jesus Christus regiert. Und dann werdet ihr was erleben, was Wunderbares. Wenn ich das tue, merke ich, er regiert wirklich. Und Menschen werden wirklich froh im Herzen. Weil es gibt nichts Größeres, als wenn ein Mensch weiß, jetzt hat mein Leben seine Sinnerfüllung. Jetzt ist es dafür da, wozu es geschaffen wurde. Endlich hat dieser Schöpfergott das Regiment übernommen. Und er führt dieses Leben und macht was Wunderbares draus. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Es mag mir nicht immer gefallen, aber für ihn ist es richtig. Und deswegen sagt der Herr Jesus, das ist meine größte Freude, dass mein Leben dazu dient, dass der Wille meines Vaters erfüllt wird. Das ist meine größte Freude. Und wenn du nicht weißt, wie heute Abend, ruf mich an in deiner Not. Ruf zu mir. Sag, lebendiger Gott da draußen, oder vielleicht bist du tot, ich weiß gar nicht. Aber wenn da draußen irgendwer ist, der mich hören kann, mach mir die Augen auf, lass mich erkennen. Ich verstehe das alles nicht von Jesus Christus. Aber lass mich's erkennen. Und wenn ein Mensch so mit offenen Herzen ruft, dann wird er erhört, hundertprozentig. Hundertprozentig. Wer es sucht, der wird finden. Und wer heute Abend da sitzt und sagt, genauso ist es in meinem Leben eben, ich habe mich vielleicht immer abgekrampft, ich war vielleicht sogar immer dabei, vielleicht habe ich sogar schon mitgesungen hier, vielleicht habe ich dies und habe ich jenes, aber plötzlich entdecke ich, Mensch, ich versuche es ja nur. Und jetzt weiß ich endlich, warum ich mich immer so abkrampfe, weil ich meinen eigenen Maßstab lebe. Herr Jesus, zerbrich diesen falschen Maßstab heute Abend und leg deinen Maßstab dieses göttlichen Lebens in mein Herz. Tu das und führ mich durch deinen Geist. Lass mich Frieden finden mit dem einen wahren, lebendigen Gott. Und so kann das aussehen, wie wir es jeden Abend so eingeblendet haben, das Gebet. Und ich sage bewusst, ihr Lieben, in der Bibel findet man jetzt nichts davon, so von ein Übergabegebet, wie man es so gern nennt. Aber es ist eine große Hilfe. Apostel Paulus, als er zum lebendigen Glauben an Jesus fand, hat Gott dort jemanden hingeschickt zu diesem Apostel Paulus, um ihm zu helfen. Und es kann eine Hilfe sein heute Abend, dass ein Mensch sagt, so kann es aussehen. Aha, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Meine Gerechtigkeit, meine Art von Freude, Frieden und so. Auch meine Religion, die Art, wie ich Christsein verstehe, alles selbst bestimmt. Ich habe mir noch ein paar Bücher da drüben gekauft und nachgelesen, wie man es vielleicht noch komplizierter machen kann. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben, mein Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben. Übernimm du die Führung in meinem Leben, zerbrich die falschen Maßstäbe. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Nicht, gib mir die Kraft, dass ich mich so verändere. Nee, verändere du mich so, wie du mich haben willst. Dann wird's gut. Keine dieser Sonnenblumen ist gleich, wir denken das nur. Sind alle unterschiedlich, wenn wir genau nachforschen können. Aber doch in sich schön. Geschaffen, wie sie Gott haben wollte. Verändere du mich, wie du mich haben willst. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir, dass du falsche Maßstäbe zerbrichst. Auch unsere falschen Maßstäbe, wie wir Gerechtigkeit finden, wie wir unser christliches Leben leben sollten. Die Maßstäbe, die wir oft ans Leben anderer ansetzen und drunter selbst oft zerbrechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns nicht über den Tisch ziehst, sondern dass du der Gott bist, der Wahrheit ist. Und nicht einer von vielen, sondern die einzige Wahrheit. Herr Jesus, dass du uns in die Wahrheit führst. Auch, dass du unser Leben veränderst. Dass unser Leben wirklich den Ausdruck vermittelt, wozu es eigentlich geschaffen wurde. Dass dieses wunderbare Wesen des Vaters im Himmel sichtbar wird in uns. Und ich danke dir, dass du dein Leib hast brechen lassen am Kreuz von Golgatha und durch dein Blut die Möglichkeit geschaffen hast, dass wir zu dir kommen dürfen, freien Zugang haben zum Vater, Vergebung unserer Schuld und durch deinen Heiligen Geist diese Kraft bekommen, dass unser Leben so verändert wird, dass du dich selbst dran freust. Herr, wirke das heute Abend. Schenk uns, dass wir Herzen bekommen, die von der Liebe Gottes getrieben sind. Von dieser Sehnsucht, das zu tun, was dem Vater gefällt. Wir können das nicht von uns aus tun, Herr. Befreie uns von unseren eigenen Gedanken. Schenk uns deine ewigen guten Gedanken ins Herz. Amen.